Herzlich willkommen zur Lesung von Julia Deck. Einer der Filme von Alfred Hitchcock, der nicht ganz so bekannt heute ist, ist Frenzy. Einer seiner letzten war das. Darin ging es um einen Frauenmörder und bei einem seiner Morde verharrt die Kamera vor dem Haus, in dem wir den Täter, gespielt von Barry Foster, verschwinden sehen. Wir wissen, was geschieht in den nächsten Sekunden und Minuten. Wir wissen, was im Haus geschieht, aber wir sehen nichts. Wir müssen uns also alles selbst im eigenen Kopf, in der eigenen Fantasie vorstellen und ausmalen. Und was hat das jetzt mit den Büchern von Julia Deck aus Paris zu tun? Die Kurzversion lautet alles. Denn ihre Prosa beginnt immer ganz harmlos, um dann immer schneller und immer flirrender zu werden. Ihre Bücher spielen genau in dieser Zeitspanne, in der Hitchcocks Kamera im Außen verharrt und uns zugleich tief ins Innere zurückwirft. Und das Innere, das ist die Hölle. Die Hölle, das sind nicht nur die anderen, das ist bei Julia Deck vor allem das, was umgangssprachlich und ganz profan Ich heißt. In Vivian Elisabeth Fauvie erzählt eine Alleinerziehende, uns Lesende, davon, wie sie ihren Psychiater ersticht oder erstechen will oder auch gar nicht ersticht. Dabei wird das, was geschieht oder nicht geschieht, aus 5 unterschiedlichen Perspektiven geschildert. Real, was ist das? Ist Julia Decks Roman Winterdreieck nur ein Traum? Ein Traum geträumt von einer Frau namens Berenice Bourigaud, die zugleich eine Filmfigur ist, und zwar von Eric Rohmer. Wer sind dann wir, wenn wir dieses raffinierte Romangespinst lesen? Die Kamera? Der Soundtrack? Oder nur ein interagierendes Publikum? Ganz arg ist dann Privateigentum und ich freue mich sehr, dass Sie genau aus diesem Buch in den nächsten Minuten Passagen hören werden. Lesen Sie dieses bitterböse, kurze Buch, das ganz durchsichtig ist und in der Durchsichtigkeit seiner Sprache voll giftigen Qualen. Lesen Sie es bitte nur dann, wenn Sie Nachbarn haben. Bitte nur dann. Am Ende werden Sie nämlich diese mit ganz anderen Augen sehen. Vor allem werden Sie nicht mehr wissen, wo oben, wo unten ist, wer anständig ist und wer... Nein, bürgerlich perfekt ist in diesem Buch wirklich niemand. Niemand. Wenn der Nouveau-Roman auf Claude Chabrol trifft, dann ist das Julia Deck. Man könnte auch sagen, wenn Stephen King als Tagesabsacker den Song Blue Velvet aus dem David Lynch-Film sich anhört, dann sind wir mitten im Kosmos von Julia Deck. Wir freuen uns sehr, dass Julia Deck hier ist. Nous sommes très heureux que vous êtes ici aujourd'hui. Und das Glück wird noch gesteigert, dass die deutschen Passagen, die Sie gleich im Anschluss an das französische Original hören werden, von Eva-Marie Ginsberg gelesen werden. Viel Vergnügen.
Et bonjour, et je suis moi aussi très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat, en général et en particulier quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. C'était avril déjà, 6 mois que nous avions emménagé. Les maisons neuves rutilaient sous le soleil mouillé, les panneaux solaires scintillaient sur les toits et le gazon poussait dru des deux côtés de l'impasse. Tu m'avais accompagné à l'extérieur pendant que je rempotais les soucis sous la fenêtre de la cuisine. Les feuilles s'ébattaient entre mes mains gantées et parmi elles, les bourgeons gonflés à bloc, prêts à éclater sous la puissance des fleurs. Tu avais réfléchi à tous les détails pour oxyre le gros rouquin. Comme tu les exposais tranquillement, adossé à la porte d'entrée, j'ai continué de creuser la terre sans répondre. Sans doute ruminais-tu sous le coup de la colère et tes mots n'auraient-ils pas plus de conséquences que lorsque tu t'emportes sur la cuisson de la viande ou l'accumulation de calcaire au bord de la douche. J'ai tassé la terre, étalé les racines au fond du trou. Je me suis dit que tu parlais par provocation, que si tu avais la moindre intention de passer à l'acte, tu aurais insisté pour rentrer à l'abri des oreilles indiscrètes. Tu savais très bien qu'ici, rien ne demeurait caché. Oui, c'était des mots gratuits pour semer le doute, agiter l'air. Plus tard, quand nous sommes allés nous coucher, j'ai tout de même repensé à ton idée de tuer le chat. Je me suis demandé si je serais capable de sortir la voiture du parking de l'Intermarché et de rouler jusqu'à la zone artisanale pour acheter du produit anti-nuisible. De me garer au sous-sol de Leroy Merlin, consciente que j'avais en tête un meurtre, pire, un assassinat. De prendre l'escalator vers le premier étage, d'interroger habilement le vendeur afin de sélectionner le produit le plus adapté à notre projet, comme s'il s'agissait de vulgaires chaussettes au monoprix. Je me suis demandé à quel instant le meurtrier en puissance se transforme en assassin effectif et si j'aurais le courage de traverser la frontière. Le plus simple aurait été que tu y ailles toi-même, que tu prennes la voiture et que tu te débrouilles avec ton foutu plan pour tuer le chat. Mais tu n'avais pas conduit depuis des années, tu n'allais certainement pas t'y remettre pour l'occasion. Dans le noir, je me suis vu verser le poison, le mélanger aux boulettes de bœuf, déposer la gamelle devant la porte du jardin, attendre l'heure du gros rouquin. J'ai senti sa fourrure contre mes bras nus lorsque je le soulèverais après qu'il aurait mangé. Je me suis vu le descendre à la cave afin qu'il y agonise discrètement, puis faire ce que tu avais prévu avec son cadavre. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de tuer le chat. Il s'agissait de signer notre triomphe, notre accession à la propriété privée. D'abord, je ne m'étais pas inquiétée que tu ne prennes plus la voiture. Elle dormait au sous-sol de notre ancien immeuble. On n'en avait pas besoin pour se déplacer dans Paris. Puis j'ai compris que ce n'était pas seulement affaire de commodité. C'était que tu n'avais plus l'intention, ni maintenant, ni jamais, de te rasseoir derrière le volant. Quant au transport en commun, il ne fallait pas y songer. Tu avais commencé par éviter les longs trajets en métro, prétextant que c'était objectivement pénible de changer à Châtelet ou Montparnasse. Après quoi, tu avais fait une croix sur le souterrain dans son ensemble. Tu avais lu un article démontrant que l'air y était plus pollué que sur le périphérique. Tu n'allais pas t'asphyxier volontairement. Quand j'objectais que ça n'allait pas nous simplifier la vie, tu courais chercher l'article dans ton bureau et tu me le collais sous les yeux alors que j'épluchais les légumes ou que je remplissais le lave-vaisselle. Ensuite, c'était les bus qui avaient posé problème. Chaque mercredi, pour aller à ton rendez-vous avec Serrier, l'expédition se transformait en long calvaire. Il te fallait des heures de préparation psychologique, puis les bus étaient toujours lents, bondés de gens remarquablement inventifs dans le registre des incivilités. Bref, c'était tout vu. Tu te limiterais à notre pâté de maison et tu prendrais un taxi en cas d'extrême nécessité. Notre appartement était spacieux et confortable, traversant est-ouest et bien chauffé. Nous possédions une belle bibliothèque, on pouvait très bien y passer sa vie sans s'ennuyer. Il y avait même une salle de sport en bas de l'immeuble et tu t'y rendais chaque matin pour entretenir ton cœur et ton allure afin que je ne devienne pas une épouse acariâtre ou une veuve prématurée. Le compromis semblait acceptable, je n'ai plus discuté. Mais après quelques années de ce régime, nous avons quand même résolu de déménager. Mes plantations poussaient à l'étroit sur le balcon, mes jasmins débordaient de leur peau, les rosiers réclamaient vigoureusement la pleine terre qui leur permettrait de donner la pleine mesure de leur branchage. De toute façon, il était grand temps de devenir propriétaire. Je travaillais sur le réaménagement urbain. Je croyais à l'expansion de la ville hors de ses frontières, au mieux-être de tous dans des zones verdoyantes de moindre densité. On s'éloignerait du bruit, de la pollution. Dans notre jardin, nous ne craindrions plus d'inspirer l'air à plein poumon. Soucieux de notre empreinte environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie en beaux matériaux durables. Nous avons vite trouvé notre bonheur. Aux confins de la ville se tramaient des écoquartiers. Après quelques trajets en taxi, notre choix s'est arrêté sur une petite commune en plein essor. Elle était desservie par le RER et les promoteurs nous faisaient miroiter l'extension à brève échéance du métro parisien. Nous étions sûrs de réaliser un bon investissement. Le projet sur lequel nous nous sommes fixés était le plus beau et le plus cher de tous. Il consistait à transformer d'anciens entrepôts en allées résidentielles pour ménages aisés. Grâce à un système de récupération de chaleur couplé à des panneaux solaires, la parcelle serait entièrement autonome en énergie. Le recyclage des ordures se ferait par des bornes en surface qui les dirigeraient automatiquement via un réseau enterré vers la déchetterie. Les produits organiques iraient dans un bac de compostage situé au bout de l'impasse. Ainsi, Nous pourrions tous cultiver un potager dans notre jardin. L'allée a mis 2 ans à sortir de terre. Au cours de cette période, nous avons rêvé sur les plans des architectes. 4 maisons mitoyennes, identiques de la toiture aux fondations, bordaient chaque côté de la voie. Au rez-de-chaussée, on pénétrait dans une grande cuisine ouverte sur le salon. De l'autre côté se trouvait un jardin enclos par des buis, sur lequel donnait également une pièce plus petite où tu installerais ton bureau. J'aurais le mien à l'étage, entre la salle de bain et la chambre, dotée d'un balcon sur l'avant. Plusieurs mois avant de déménager, nous avons mesuré nos meubles et découpé les bouts de papier pour les représenter à l'échelle. Après le dîner, nous déroulions les plans sur la table et nous jouions à déplacer la bibliothèque, le canapé, à la recherche des emplacements les plus astucieux. Dans les grands magasins, j'admirais l'infinité de rangements disponibles pour les intérieurs amoureusement aménagés. Nous couchions le sourire aux lèvres, imaginant le plaisir que nous aurions à prendre possession des lieux, la jubilation qui couronnerait nos choix avisés.
Kapitel 1. Ich fand es falsch, den Kater zu töten, ganz allgemein und auch in diesem speziellen Fall, als du mir sagtest, was du mit dem Kadaver anstellen wolltest. Es war schon April, 6 Monate, nachdem wir umgezogen waren. Die neuen Häuser glänzten in der Sonne, auf den Dächern glitzerten die Solarzellen und der Rasen wuchs üppig auf beiden Seiten des Weges. Du hattest mich nach draußen begleitet, wo ich die Ringelblumen vor dem Küchenfenster umtopfte. Die Blätter entfalteten sich unter meinen behandschuhten Fingern, dazwischen pralle Knospen, als könnten sie jeden Moment vor lauter Kraft platzen. Du hattest dir bis in jede Einzelheit überlegt, wie du dem dicken Rotpelz den gar ausmachen würdest. Wie du da standst, an die Eingangstür gelehnt und in aller Seelenruhe deinen Plan vor mir ausbreitetest, wühlte ich einfach weiter in der Erde herum, ohne ein Wort. Zweifellos grübeltest du deshalb so herum, weil du wütend warst und deine Worte wären genauso folgenlos geblieben, wie wenn du dich darüber aufgeregt hättest, dass ich Fleisch koche oder dass sich am Badewannenrand Kalk abgesetzt hat. Ich verteilte die Wurzeln in der Erde und klopfte sie fest. Ich glaubte, dass du mich nur provozieren wolltest und dass du auf jeden Fall verhindert hättest, dass neugierige Ohren dich hören, wenn du auch nur die geringste Absicht gehabt hättest, es wirklich zu tun. Du wusstest ganz genau, dass hier nichts unbemerkt bleibt. Ja, du hast zweifellos Zweifel geschürt, Öl ins Feuer gegossen. Später, als wir schlafen gingen, dachte ich trotzdem wieder darüber nach, den Kater umzubringen. Ich fragte mich, ob ich es schaffen würde, den Wagen aus der Tiefgarage des Supermarktes zu holen, zum Industriegebiet zu fahren und Rattengift zu kaufen, im Untergeschoss des Baumarkts zu parken und dabei daran zu denken, ein Lebewesen zu töten, schlimmer noch, es zu ermorden. Mit dem Fahrstuhl bis in die 1. Etage zu fahren, den Verkäufer geschickt auszufragen, um genau das Produkt zu finden, das am besten für unsere Zwecke geeignet wäre. Als ginge es um Billigsocken vom Discountmarkt. Ich fragte mich, zu welchem Zeitpunkt der potenzielle Mörder zum tatsächlichen Mörder wird und ob ich in der Lage wäre, diese Grenze zu überschreiten. Am einfachsten wäre es gewesen, wenn du allein hingefahren wärst, wenn du das Auto genommen und dich selbst um deinen dämlichen Plan, den Kater zu töten, gekümmert hättest. Aber du bist seit Jahren nicht gefahren. Und nur dafür hättest du bestimmt nicht wieder damit angefangen. In der Dunkelheit malte ich mir aus, wie ich das Gift unter die Fleischklopse mischen und dem Tier verabreichen würde. Wie ich den Blechnapf vor die Gartentür stellen und auf den großen roten Kater warten würde. Ich spürte sein Fell an meinen nackten Armen, wenn ich ihn nach dem Fressen hochnehmen würde. Ich sah vor mir, wie ich ihn in den Keller trug, um ihn hinter verschlossener Tür sterben zu lassen und dann mit dem Kadaver zu machen, was du vorschlugst. Denn es ging nicht nur darum, den Kater zu töten. Es ging darum, unseren Triumph zu untermauern, unseren Aufstieg zum Privateigentum. Kapitel 3. Sie kamen eine Woche nach uns. Wir hörten den Umzugslaster vor unserem Schlafzimmerfenster. Plötzlich ging der Motor aus. Man hörte Schritte auf dem Kiesweg. Jemand versuchte, unsere Tür aufzuschließen. Ich zog die Hausschuhe an und ging auf den Balkon. Es war ein klirrend kalter Novembertag. Ich rief ihnen zu, dass sie sich wohl in der Tür geirrt hätten, und ging zurück ins Warme. Den ganzen Vormittag über schleppten sie Kartons. Ihre Haushälfte füllte sich mit unendlich vielen Gegenständen. Im Vergleich dazu hatten wir wirklich wenig. Das fand ich auch, als wir unsere Sachen auspackten. 30 Jahre gemeinsames Leben zusammengefasst in ein paar tausend Büchern, den unabdingbaren Möbeln und nur wenigen anderen Gegenständen. Wir hingen nicht an Dingen. Wir dachten, sie würden uns einschnüren, unsere Gedanken am Fließen hindern. Doch an jenem Tag, ich war gerade dabei, Geschirr in den Schrank zu räumen, empfand ich ihre Abwesenheit als seltsam schmerzhaft. Zwischen Fetzen gepolsterter Plastikfolie und Klebebändern musste ich auf einmal weinen. Es überkam mich einfach. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich versuchte, so leise wie möglich dabei zu sein und schniefte lautlos. Doch trotz aller Vorsicht hast du mich gehört und kamst in die Küche gelaufen, um mir eine Standpauke zu halten. Wir hatten uns diese Entscheidung doch 2 Jahre lang reiflich überlegt. Ich sei inkonsequent. Schließlich verabscheuten wir jede Form von Sentimentalität, genauso wie übertriebene Gefühlsäußerungen. Ich wischte mir die Tränen ab, als es auf einmal an der Tür klopfte. Alle Küchengeräte waren geliefert worden. Elektrizität und Internet funktionierten tadellos. Wir hatten keine Ahnung, wer das sein sollte. Du sahst mich mit einem bohrenden Blick an, der mir klar machte, dass du die Tür nicht öffnen würdest. Ich ging hin. An der Schwelle stand eine zierliche, dunkelhaarige Frau in schwarzer Sportkleidung mit einem kleinen Jungen auf dem Arm. Sie reichte mir eine Babyflasche. Mikrowelle, sagte sie entschieden. 30 Sekunden und keine einzige mehr. Ich nahm die Flasche, so wie man die Werbeprospekte am Ausgang der Metro entgegennimmt. Die Geste ist zu kategorisch, als dass man ausweichen könnte. Die Dunkelhaarige folgte mir in die Küche. Du hattest das Weite gesucht, aber ich hörte, wie du in deinem Zimmer auf und ab gingst und nur darauf wartetest, dass sie wieder verschwand. Ich machte mich an der Mikrowelle zu schaffen. Ich wollte sie anschließen. Aber sämtliche Steckdosen waren auf einmal verschwunden. Ich fand rein nichts mehr in meiner Küche. Dabei hatte ich noch eine Woche zuvor alles wie im Schlaf beherrscht. Wieder stiegen mir Tränen in die Augen. Das scheint nicht zu funktionieren, gluckste die Dunkelhaarige. Sofort bist du wieder aufgetaucht. Charles Karadec freut mich, Sie kennenzulernen. Vergessen Sie mal meine Frau, sie steht ein bisschen neben sich. Die Brünette gluckste wieder, diesmal etwas nervöser. So reagieren junge, empfindsame Frauen immer auf dich. Annabelle Lecoq, stotterte sie und zog ihr Händchen aus deiner männlichen Faust. Dann wandte sie sich mir zu, um einen Kaffee zu ordern. Hier bin ich für den Kaffee zuständig, hast du verkündet und dich dann ans Werk gemacht. Ohne die Tassen zu beachten, die ich gerade ausgepackt hatte, hast du den Espresso in eine dieser Plastikbecher gefüllt, die wir seit einer Woche recycelten. Danach hast du sie zum Ausgang begleitet. Sie, ihren Sohn und sein Fläschchen, das du aufgewärmt hattest. Du hattest es wirklich geschafft in 30 Sekunden und keine Sekunde länger. Was für eine blöde Kuh. Hoffentlich kriegen wir von ihr und dem Kind nicht allzu viel mit, hast du gesagt und die Tür geschlossen. Wir brachen in Gelächter aus. Zum ersten Mal löste sich die Anspannung nach etlichen Stunden, die uns unwirklich vorkamen und in denen wir unaufhörlich versucht hatten, den richtigen Platz für diese Lampe oder jenen Tisch zu finden, um dann doch wieder alles umzustellen. Denn es war viel zu früh, wirklich viel zu früh, um jetzt schon zu wissen, wie wir in diesem Haus leben sollten. Hand in Hand bewunderten wir unseren Garten. Bis jetzt war es allerdings nicht viel mehr als ein langgezogenes, begrüntes Rechteck. Doch dahinter erstreckte sich eine unbebaubare Parzelle, sodass wir den Himmel sehen konnten, lange, blassgelbe Wolkenfasern inmitten des Novembergraus. In diesem Moment entdeckten wir den dicken roten Kater. Er war gerade über die Hecke geklettert, die uns vom Garten der anderen Doppelhaushälfte trennte. Erst begnügte er sich damit, über den Rasen zu schleichen und daran zu schnuppern, während er uns schräg beäugte. Ich öffnete die Terrassentür, hockte mich hin und schnalzte mit der Zunge. Misstrauisch kam er näher. Am Ende schlich er um meine Beine herum, während ich ihm den Hals kraulte. Der Kater verstand das als Einladung für eine Besichtigung unseres Hauses. Du hast sofort widersprochen. Du hast gesagt, wenn er erst einmal drin sei, würden wir ihn nicht mehr loswerden. Und wenn ich nichts dagegen unternähme, würde ich schon sehen, was ich davon hätte. Ich kraulte ihn weiter am Bauch. Auf deine Prognosen gab ich nichts. Kapitel 5. Er wusch gerade sein Auto. Es war ein teures Modell, aber nichts Besonderes. Sie passten perfekt zusammen. Ich grüßte höflich. Er antwortete: Arnaud Lecoq. Ich glaube, Sie haben meine Frau bereits kennengelernt. Dann machte er sich wieder an seinem Auto zu schaffen. Die Häuser in unserer Straße hatten keine Garage zur Verkehrsberuhigung. Wir hatten unseren Wagen im Parkhaus vom Supermarkt stehen. Einen Moment lang fragte ich mich, warum Lecoq sein Auto ausgerechnet vor unserer Haustür geparkt hatte. Aber es gab sicher einen guten Grund. Arnaud machte alles in allem einen netten Eindruck. Ich dachte, dass ich das Verhalten seiner Frau möglicherweise falsch interpretiert haben könnte. Wir hatten einfach einen schlechten Start. Das würde sich schon wieder einrenken. Ich ging in Richtung Laden. In Paris waren wir umgeben von großen, konkurrierenden Markengeschäften und wir konnten diese Invasion des Großhandels in den Städten nicht scharf genug verurteilen. Es war gut, keine Wahl mehr zu haben. So konnten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ein alter Mann verkaufte Palmen vor den Automatiktüren des Supermarktes. Ich versprach ihm, später eine mitzunehmen. Die Lebensmittelabteilung begann mit den üblichen Obst- und Gemüsereihen. Ich nahm eine Orange in die Hand und fand sie zu weich. Dann eine Tomate, die ich auch gleich wieder zurücklegte. Dann folgten die Milchprodukte. Es gab nur sehr wenig Auswahl. Ich ärgerte mich über mich selbst, weil ich daran dachte, dass es doch viel mehr gab. Dutzende Varianten aller möglichen Desserts in jeder nur denkbaren Geschmacksrichtung. Aber deinen Schafsmilchjoghurt gab es nicht. Ich ging weiter und überlegte, vielleicht ein Hähnchen zu kaufen. Du müsstest es nur in den Ofen schieben, sobald du von deinem Termin bei Serrier zurück wärst. Natürlich würde ich dir meine Hilfe anbieten, aber du würdest antworten, dass man sich letztlich nur auf sich selbst verlassen könne und dass ich ohnehin keinen Sinn fürs Kochen hätte. Dann würde ich mir ein Glas Wein einschenken und mich hinter dem Computer vergraben, bis du mich zu Tisch rufen würdest. Die Auswahl an Hähnchen war sehr viel kleiner als in der Stadt. Sie lagen auf blauem Polystyrol im mittleren Fach der Kühltruhe. Vergebens suchte ich nach den beruhigenden Etiketten, die Auskunft über die artgerechte Haltung der Tiere gaben. »Benötigen Sie eine Brille?« gluckste eine helle Stimme hinter meinem Rücken. Ich erkannte sie sofort wieder mit ihrem akkuraten Bob und den großen, schräg stehenden Augen, die mich musterten, als ob sie sich über mich lustig machen wollten. Meine Hähnchen, stotterte ich. Ich finde meine Hähnchen nicht. Annabelle streckte die Hand aus, griff nach dem größten Geflügeltier in der Vitrine und legte es in ihren Korb. Dann drehte sie sich auf dem Absatz um und summte: Bis bald. Ich verzichtete auf das Hähnchen. Stattdessen kaufte ich panierten Fisch und betete, dass du schon zu deinem Termin aufgebrochen warst und mir deine Ansprache über Tiefkühlgerichte ersparen würdest. Dann schlich ich an dem Palmenverkäufer vorbei, ohne mein Versprechen zu halten. Um Zeit zu schinden, ging ich zur Apotheke. Die meisten Läden waren in der Nähe des Bahnhofs. Auf dem Weg dorthin wechselten sich Backsteingebäude und ein- oder zweistöckige Wohnhäuser mit Baustellen ab. Verpackungsreste flatterten über die Straße. Eine mit Regenwasser vollgesogene Matratze lag an der Bordsteinkante. Mir wurde wieder klar, dass es jenseits der Stadtautobahn großräumige Gebiete gab, wo die Mieter meist weniger umweltbewusst waren als die Eigentümer. Vor der Kaffeebar Voltigeur gegenüber vom Bahnhof lief ich Patrick Topin über den Weg. Er kaufte gerade Rolltabak ohne synthetische Zusatzstoffe, wie er sogleich bekräftigte. Aus Angst, er könnte mir vorschlagen, gemeinsam zurückzugehen, verabschiedete ich mich schnell und verschwand in der Apotheke. Kaum drin entdeckte ich Aude Lemoine in der Schlange. Sie war erst jüngst mit ihrer Familie ans Ende unserer Straße gezogen. Wir hatten damals kurz über das Kompostbecken gesprochen, das man sorgfältig pflegen musste, um nicht von Mücken und Maden heimgesucht zu werden. Ich tat so, als interessiere ich mich für die Baby-Hygieneartikel, während ich durch die Scheibe hindurch Patrick, zugleich aber auch Aude beobachtete, die sich der Kasse näherte. Als sie an der Reihe war, verließ ich die Apotheke und ging so langsam wie möglich weiter, um nicht erneut Patrick über den Weg zu laufen. Der Seehecht schmolz in meiner Einkaufstasche friedlich vor sich hin. Mir war kalt. Der Wagen der Lecoqs funkelte in der Nachmittagssonne. Er stand noch immer vor unserer Haustür. Unser Briefkasten war voll. Ich ging ein paar Schritte über den Rasen, um die Zeitung zu holen. Die Grashalme richteten sich hinter meinen Schritten sofort wieder auf. Sie ragten nach oben wie Stacheln und ich musste noch einmal hineingreifen, um zu überprüfen, ob der Rasen wirklich echt war. So übernatürlich dicht und üppig kam er mir vor. Man hatte uns einen Haufen Werbebroschüren in den Briefkasten gesteckt. Sämtliche Großmärkte aus dem Gewerbegebiet schienen sich auf uns eingeschworen zu haben. Ich sammelte die Prospekte zusammen und suchte in meiner Tasche nach dem Haustürschlüssel. Diesmal lugte sie durchs Fenster. »Haben Sie am Ende Ihr Hähnchen gefunden?« gluckste Annabelle aus dem Küchenfenster. Ich wollte mich wortlos abwenden, als sie hinzufügte: »Ich habe unsere Fußmatte noch nicht wiedergefunden. So lange benutze ich eure. In Ordnung?« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Seit wir umgezogen waren, fiel es mir schwer, die richtigen Worte zu finden, sodass ich in neuen Situationen oft hilflos dastand. Die Werbeslogans flackerten in meiner zitternden Hand, als ich den Schlüssel ins Schloss steckte. »Du hattest mir einen Zettel auf der Arbeitsplatte in der Küche hinterlassen, auf dem stand, dass ich noch nicht mit der Vorbereitung des Abendessens beginnen sollte. Und dass du auf dem Rückweg bei unserem ehemaligen Fleischer vorbeigehen und dich um alles kümmern würdest.« Tränen stiegen in mir auf. Eine Minute später schluchzte ich vor Glück und dankte dem Himmel, dass er mir den besten Ehemann geschickt hatte, den je eine Frau gehabt hat. Ich habe lange geweint. An einem bestimmten Punkt wusste ich nicht mal mehr genau, warum ich eigentlich weinte. Ich betrachtete unser Wohnzimmer, das Parkett aus Massivholz, die schneeweißen Wände, die Fensterfront, die auf den von duftenden Buchsbäumen umsäumten Garten hinausging. Wir hatten von unserem Wohnzimmer aus noch nie so viel Himmel gesehen. Ich dachte, dass wir wirklich Grund hatten, glücklich zu sein. Es sprach einfach alles dafür. Ich schenkte mir ein Glas Wein ein und ging nach oben in mein Büro. Mit dem Projekt für die Place des Fêtes im 19. Arrondissement in Paris kamen wir gut voran. Ich war aufgeregt. Man hatte sich für meinen Entwurf entschieden. Erst hatte ich ihn an die Agentur verkaufen müssen, doch dann hatten wir die Ausschreibung zusammen mit einem niederländischen Städtebauplanungsbüro gewonnen. Die Stadt ließ uns freie Hand, solange wir im Rahmen des Budgets blieben. Natürlich durften wir weder die Anwohner noch die Einzelhändler verärgern, beziehungsweise hätten wir das Ruder vor den Kommunalwahlen herumreißen müssen. Doch Benoît Klinczyk, der stellvertretende Bürgermeister und Stadtbaudirektor, traute uns zu, eine effiziente Lösung zu finden, wie er in jeder Sitzung betonte, um selbst nichts weiter damit zu tun haben zu müssen. Ich war in die Lektüre eines Berichts vertieft und hörte dich kaum hereinkommen. Aus der Küche riefst du nach oben, dass du Lammkoteletts gekauft hättest. Ich hob den Blick vom Computer. Was ist denn los? Nichts. Weshalb? Doch, lass uns Zeit sparen und sag schon, was los ist. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Ich weiß ganz genau, dass das nichts bringt, denn du wolltest gar keine Zeit sparen. Vielmehr wolltest du so viel Zeit wie möglich verlieren. Ich ging zu dir in die Küche hinunter. Du gabst vor, die Küchengeräte nicht zu finden, obwohl du sie selbst nach einem ausgeklügelten System eingeräumt hattest. Mit Getöse hast du eine Schublade nach der anderen aufgerissen, Schranktüren zuknallen lassen. Ich sah mich um. Du hattest den Keramikkochtopf auf die Induktionsplatte gestellt. Ich griff danach, sah dir direkt in die Augen und ließ ihn einfach auf die Fliesen fallen, sodass er zerbrach. Ich habe zu arbeiten. Ich muss mich konzentrieren und dann kaufst du Lammkoteletts, obwohl du genau weißt, dass ich das hasse. Wie sollen wir deiner Meinung nach das Haus abbezahlen, wenn ich nicht arbeiten kann? Dann schleuderte ich meine Schuhe von mir und fing an, auf den Scherben herumzutrampeln. Du hast sofort den Rückwärtsgang eingelegt, mich gebeten, gnädig zu sein und aufzuhören. Du kannst kein Blut sehen. Aber mir machte es Spaß zu spüren, wie die gusseisernen Scherben in meine Fußsohlen schnitten. Ich hatte Lust auf Schmerz. Dann wüsste ich wenigstens, warum ich so litt. Weil ich wie wild auf den Scherben herumtanzte, schobst du mich einfach beiseite. Ich stieß an die Kühlschranktür, während du zum Spülschrank eiltest, um Kehrschaufel und Besen herauszuholen. Da klingelte es an der Tür. »Geh nicht hin«, hast du gekläfft, und es war etwas Flehendes in deiner Stimme. Alle unsere Fenster waren erleuchtet. Wonach hätte es ausgesehen, wenn wir nicht aufgemacht hätten? Ich wischte mir die Füße ab und öffnete die Tür. Annabelle trug ihren Sohn auf der Hüfte und wirkte genauso verschlagen wie sonst. Sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Aber natürlich hoffte sie nicht wirklich, dass alles in Ordnung war. Vielmehr wollte sie, dass wir leiser wären, damit der Kleine einschlafen könne. Denn durch die geöffneten Fenster könnte man alles hören. Ich sah das schweigende Kind an, seine schlaftrunkenen Augen. Sie beobachtete mich weiterhin lächelnd. Annabelle wollte auch nicht wirklich, dass wir weniger Lärm machten. Sie wollte, ich weiß nicht was, einen Impuls, einen Instinkt befriedigen, denn von der ersten Sekunde an wollte sie Blut fließen sehen. Es ist falsch, sich zu verstellen und absolut ungerecht anzunehmen, dass wir schuld sind.
Wenn Sie das Buch, nachdem Sie es hier in der lokalen Buchhandlung erworben haben, zu Ende lesen, dann werden Sie wissen, dass es nicht nur bei der Erwähnung des Wortes Blut in dem Roman bleiben wird. Merci beaucoup, Julia Deck.
Merci.
Vielen herzlichen Dank, Eva-Maria Ginzburg. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich jetzt erschienen sind. Alle Bücher von Julia Deck in deutscher Ausgabe, und zwar erschienen im Wagenbach Verlag in einer sehr schönen, sehr festgebundenen, dauerhaften Ausgabe, können Sie käuflich hier in der Hotelbuchhandlung erwerben, und nutzen Sie die singuläre Gelegenheit, sich dann Ihre gekauften Bücher von Madame Deck signieren zu lassen. Signieren Sie keine Aktien in diesen Tagen, lassen Sie Bücher signieren.